Echte Stimmen?
Echte Stimmen.
Hört zu und macht was damit. Das ist ein Appell von Agnes Wandt an die Fachwelt und Politik zum Thema Selbsthilfe in der Lehre und Forschung. Durch interaktive Workshops sensibilisieren SEKES Berlin und die Junge Selbsthilfe Berlin Studierende, SchülerInnen, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende für die wichtige Rolle der Selbsthilfe im Sozial- und Gesundheitssystem. Seit 2013 haben über 3000 Studierende an mehr als 140 Workshops teilgenommen, um über die Möglichkeiten und Angebote der Selbsthilfe informiert zu werden. Hört in dieser Folge, was Lehrkräfte über die Workshops zur Selbsthilfe denken und warum sie es so wichtig finden, dass angehende Fachkräfte und Fachkräfte so früh wie möglich davon erfahren und welchen Mehrwert sie darin sehen, den direkten Kontakt mit Menschen aus der Selbsthilfe herzustellen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Stimmen. Heute haben wir bei uns Laurette Rasch und Agnes Wandt zu Gast. Beide dozieren an Berliner Hochschulen und sie engagieren sich dafür, das Thema Selbsthilfe in die Lehre und Forschung zu bringen. Schön, dass ihr da seid.
Also gerne stelle ich mich einmal vor. Ich bin Laurette Rasch. Ich arbeite, wie ja schon gesagt, an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin und auch bei der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe unter diesem Titel Themenbotschafterin Gesundes Aufwachsen. Und darüber hinaus noch bin ich sehr aktiv im Kerliber e.V. Das ist eine Selbstvertretung von jungen Menschen, die in stationärer Jugendhilfe aufgewachsen sind, jungen und älter gewordenen Menschen wie mir auch. Und diese Bereiche zusammenzubringen, ist das, was mich gerade so beschäftigt.
Ich bin Physiotherapeutin ursprünglich und komme aus der Beckenbodentherapie, habe mich da also so auf frauenheilkundliche Themen spezialisiert und vor allem Schmerzen und schon in dem Kontext mit Selbsthilfe zu tun gehabt, weil zum Beispiel Schmerzen beim Sex in Selbsthilfegruppen gut besprochen werden können. Und dann bin ich nach meinem Masterabschluss an die Alice-Salomon-Hochschule gekommen als Lehrbeauftragte und dann als Gastdozentin und dort in einem Seminar, das heißt Teilhabe, Partizipation und Health Literacy, in einem Bachelorstudiengang für GesundheitsfachberuflerInnen. Da bietet sich's total gut an, einfach mit der Selbsthilfe Kontakt aufzunehmen.
Laurette, Selbsthilfe und Selbstorganisation sind Schwerpunkte in deiner Arbeit, hast du ja vorhin gesagt auch. Magst du uns mehr darüber erzählen, warum hast du diese Schwerpunkte gewählt und was sind dabei deine Erfahrungen?
Vielleicht auch nochmal zur Ergänzung, weil du das gerade ausgeführt hast mit deinem beruflichen Hintergrund. Ich habe grundsätzlich eine Pflege, also Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung gemacht und dann Berufsschullehramt studiert im Master Public Health und Public Health an der Berlin School of Public Health bei Raimund Gene, wo die Auseinandersetzung mit Selbsthilfe sozusagen ab Stunde Null Pflicht ist für die Studierenden, aber natürlich auch für dann Mitarbeitende. Also ich kann fast gar nicht sagen, dass ich je darüber nachgedacht hätte, das mit in die Lehre zu nehmen, sondern es war irgendwie ganz klar. Also in allem, wo es darum geht, Menschen zu ermöglichen, sich im Gesundheitsbereich irgendwie zu orientieren, muss das in Zusammenarbeit mit Selbsthilfe und Selbstvertretung geschehen. Und dieses Selbstverständnis, klar, das habe ich mitgenommen aus dem, wie ich selber auch ausgebildet wurde im Bereich Public Health und auf der anderen Seite aber auch aus verschiedensten Bereichen des DIY, also des Do-it-yourself oder des vielleicht auch selber rausfindens, wie funktioniert denn eigentlich diese Gesellschaft und das zusammenzubringen und da auch zu gucken, wie ich eben auch mit Studierenden zusammen, die da drin unterstützen kann, irgendwie so einen Zugriff auf einerseits Strukturen zu bekommen und dann aber auch auf ihr eigenes Begreifen von dem, was sie dann später als Professionelle auch tun sollen, tun können, das begeistert mich tatsächlich auch. Und diese Auseinandersetzung mit diesem Hilfethema, ich glaube, das ist was, was mich irgendwie auch beschäftigt. Also das ist einerseits irgendwie so ein empowerndes Feld ist und gleichzeitig aber so einen Oldschool-Begriff verwendet. Also helfen und so ein, wie, ich höre dann immer gleich so ein Top-Down-Ding damit drin. Das ist irgendwie was, was mich interessiert, wo ich auch hoffe, dass wir darüber heute hier noch ins Gespräch kommen.
Agnes, was genau sind deine Schwerpunkte und Schnittpunkte mit der Selbsthilfe und Selbstorganisation?
Ich unterrichte in einem Seminar, wo es darum geht, Versorgungsprozesse den Studierenden deutlich zu machen, die Teilhabeprozesse fördern und auch die Partizipation und die Gesundheitskompetenz. Und da ist tatsächlich die Selbsthilfe ein ganz wichtiger Punkt. Und die Studierenden, die sind eben oft, haben die einen Gesundheitsfachberuf bereits gelernt, also sie sind Physiotherapeutinnen, Logopädinnen, Hebammen, kommen aus der Pflege und überraschenderweise kennen die Selbsthilfe gar nicht. Gerade im Krankenhaus ist Top-Down-Versorgung ja ein ganz großer Punkt. Und in dem Akutkontext funktioniert es vielleicht auch tatsächlich so am besten. Und deswegen muss man die echt erstmal so ranführen an das, was es sonst noch drumherum gibt im ambulanten Bereich.
Seges Berlin kooperiert ja schon viele Jahre mit der ASH. Was ist eure Rolle bei der Kooperation?
Das ist eine gute Frage und ich denke, meine Rolle als lernende Person ist tatsächlich, die Selbsthilfe den Studierenden bekannt zu machen, weil das in dem Fall erstmal gar nicht vorhanden ist. Ich glaube, die Kooperation, die beruht tatsächlich eher auch auf einem Forschungsprojekt von der Frau Professorin Heidi Höppner. Die war damals, glaube ich, noch angesiedelt in der Physiotherapie, im Physiotherapie-Studiengang und ist inzwischen im Studiengang interprofessionelle Gesundheitsversorgung. Und die hatte und hat, glaube ich, auch noch ein Forschungsprojekt. Und das ist so die Grundlage, da bin ich jetzt tatsächlich nicht so drin und kriege davon leider auch gar nicht so viel mit. Aber nichtsdestotrotz oder auch umso mehr ist es wichtiger, das auch in diesem Managementstudiengang zu vertiefen, weil die Managementstudierenden ja wirklich ein breites Bild brauchen von der Gesundheitsversorgung, um dann auch gut agieren zu können.
Dann an dich nochmal, Laurette, die Frage, was ist deine Rolle bei der Kooperation? Also die SEKIS beziehungsweise vor allen Dingen auch die junge Selbsthilfe kooperiert ja schon sehr lange mit der katholischen Fachhochschule. Es finden seit 2013 dort Workshops statt. Was genau ist deine Rolle dort?
Es geht mir, glaube ich, ähnlich, dass es mir schwerfällt, das nur für die katholische Hochschule zu vertreten, sondern eher grundsätzlich auch in dieser Überschneidung. Ich habe vorher an der ASH beziehungsweise eben für die BSPH, also die Berlin School of Public Health, die unter anderem an der ASH, an der Charité und an der TU angesiedelt ist, auch Lehre gemacht und gearbeitet. Und in der Praxis an den Hochschulen gehen, glaube ich, auch solche formalistischen Strukturen dann ganz schnell unter. Also da geht es nicht darum, wo gibt es diese eine Fortbildung, sondern eher, wie verschränkt sich das in den Modulkonferenzen? Wo bringe ich das eigentlich wirklich in meinem Alltag in der Lehre auch ein? Immer wieder auch die Frage, mit was für Studierenden habe ich es zu tun? Also an der KSB wird viel auch studiengangsübergreifend gelehrt. Das heißt, da kommen verschiedene, also da sind dann nicht nur Leute aus dem Gesundheitsbereich zum Beispiel, sondern eher Kindheitswissenschaften, soziale Arbeit und andere soziale Berufe, die gemeinsam sich dann auch solchen Fragen stellen. Und sozusagen das, was für euch wahrscheinlich eher greifbar ist, also es gibt da einen Kooperationsvertrag oder wir machen da regelmäßig Fortbildungen oder so, ist dann im Arbeitsalltag eher das, was untergeht und gleichzeitig das, was dann vielleicht auch schwierig macht, weil dann immer wieder neu geguckt werden muss, wen kann ich eigentlich zu mir in die Lehrveranstaltung einladen. Und ich habe hier vor mir so einen Spickzettel liegen, unter anderem, also das war eine Lehrveranstaltung an der BSPH mit SEKIS und was mir total gut gefallen hat, dass da drin auch Feedback aufgeschrieben war. Also Feedback von Leuten, die an Lehrveranstaltungen teilgenommen haben und die da auch die Gelegenheit hatten, eine Selbsthilfegruppe kennenzulernen. Und zum Beispiel steht da als ein Feedback: Die Veranstaltung hat mir eine bessere Vorstellung von Selbsthilfe vermittelt. Ich bin erstaunt, wie vernetzt die Selbsthilfe ist. Und aber auch: Selbsthilfe scheint etwas in Menschen zu bewegen, das hat mich sehr berührt. Und irgendwie musste ich so darüber nachdenken oder so in der Vorbereitung jetzt auf dieses Gespräch, dachte ich, ja, was machen wir denn da eigentlich und was ist das, was daran so besonders ist? Und ich glaube wirklich dieses in Kontakt gehen mit echten Menschen, so banal das vielleicht auch klingen mag, das ist das, was für die Studierenden dann auch den Bruch zu so einer steifen Lehrveranstaltung mit sich bringt und irgendwie augenöffnend ist.
Danke für das Feedback auch nochmal von den Studierenden. Ich würde es gerne auch ergänzen. Wir haben uns nämlich auch was rausgeschrieben, was wir auch gehört haben als Feedback. Und zwar, jetzt weiß ich, wie und wo es für mich weitergehen kann. Ich wusste gar nicht, wie viele Themen, Gruppen und Angebote es in der Selbsthilfe gibt. Oder ein Feedback war auch, hätte ich das vorher gewusst? Das sagen sie ganz, ganz oft. Oder jetzt sehe ich, dass da ganz normale Leute hingehen. Das könnte auch was für mich sein. Ich gebe ja auch unter anderem diese Workshops und was ich ganz oft höre, dass es einfach immer wieder doch total unbekannt ist und diese Klischees und die Vorurteile, die die Menschen haben und dass durch diese Infoveranstaltungen, wo sie halt eben auch in direkten Kontakt kommen mit den Menschen aus der Selbsthilfe, dass die dadurch einfach auch abgebaut werden und sie auf die Idee kommen, hey, okay, ich guck mal, vielleicht ist es doch was für mich. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass vor allen Dingen auch junge Menschen, die auf diese Weise die Selbsthilfe kennenlernen, nicht nur im Berufsleben offener für Selbsthilfe sind, sondern oft auch selbst ein Teil davon werden. Sei es jetzt durch Praktika, das kam auch schon öfter vor, oder Projektarbeiten, ja, oder gemeinsame Treffen oder andere Formen der Beteiligung. Wir hören schon raus, dass es für euch auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Könnt ihr vielleicht nochmal sagen, warum ihr es so wichtig findet, Selbsthilfe in die Lehre und in die Forschung zu bringen?
Mein erster Kontakt war ja tatsächlich durch meinen Beruf als Beckenbodentherapeutin. Und das war schon wirklich immer wieder toll zu sehen, wie wir therapeutisch so viel anders arbeiten können, wenn in der Selbsthilfe irgendwie eine gute Stabilisierung stattfindet und dieses Erfahren, ich bin nicht alleine mit diesem Problem. Weil das ist immer was ich als Gesundheitsversorgende nicht so vermitteln kann. Ich kann vermitteln, ich verstehe dich, ich bin bei dir, ich will dir helfen, aber nicht diesen Austausch auf Augenhöhe. Und das findet dann in der Selbsthilfe statt. Und das fand ich einfach so toll und wichtig zu sehen, dass ich habe das dann auch in meiner Masterarbeit so ein bisschen mit einfließen lassen, quasi diese Selbsthilfeaspekte. Deswegen finde ich das so wichtig, den Studierenden das auch mitzugeben, weil ich glaube, das ist was wir als aktiv Gesundheitsversorgende einfach vergessen, auch durch diese Stigmata, dann auch uns gar nicht trauen, den PatientInnen mitzugeben. Und so kriegen die Studis das dann natürlich mal mit, so an erster Stelle, wenn sie da in diesem Workshop sind. Und ich denke schon auch, dass da zum Teil auch wenn wir das natürlich jetzt im Seminar aus Privatsphäregründen nicht thematisieren, aber dass da bestimmt Menschen auch mal irgendwie einen Input bekommen, so hey, da könnte ich vielleicht auch selber hingehen. Bestimmt.
Es ist spannend zuzuhören. Ich musste auch gerade nochmal an meine Pflegeausbildung denken und zum Beispiel hatten wir da einen Input zu Schädel-Hirn-Verletzung und das, was mich da am meisten beschäftigt hat, war dieser Mensch, der davon gesprochen hat, wie sehr das auch seine Beziehung beeinflusst hat und was das alles für Schwierigkeiten mit sich gebracht hat, während sozusagen am Anfang von der Stunde ich erstmal nur über eben Hirnverletzung nachgedacht habe. Und also so diesen Moment zu erleben oder irgendwie auch so eigene Themensetzungen von Menschen mitzubekommen, das ist das eine. Und für mich ist aber auch so die geschichtliche Perspektive total wichtig und tatsächlich zu sehen, einerseits Selbstverwaltung im großen Sinne ist ein wichtiger Teil vom deutschen Sozialsystem. Also auch von Anfang an zu sagen, das darf nicht alles nur staatlich geregelt sein, sondern irgendwie müssen die Menschen auch, naja, im Kontakt mit ihren sozialen Sicherungssystemen sein. Und dann aber eben auch so Entwicklungen aus Kämpfen für Rechte von Menschen mit Behinderungen für sich selber und irgendwie dieses Aneignen vom System und auch einen Bruch mit genau diesen, ja, auch Machtinstrumenten, die daher immer drin sind. Und auf der anderen Seite eben auch irgendwie Frauenbewegung und so, was habe ich eigentlich für einen Körper und warum erklären die das immer nur am männlichen Bild und solche Dinge. Und jetzt nochmal weitergedacht in dieser Verschränkung mit Kinder- und Jugendarbeit. Du hattest vorhin gesagt, irgendwie da geht's um das Gesundheitssystem. Und für mich geht's eben auch nicht nur um das Gesundheitssystem, sondern immer um diese verschiedenen Systeme in Zusammenarbeit und bestenfalls in Zusammenarbeit, leider eben oft in Abgrenzung zueinander oder in so einem Nebeneinander hertrotten. Und dann nochmal, warum ist mir das wichtig? Also warum ist mir Selbsthilfe wichtig oder dieses Vermitteln einer Idee von Selbsthilfe? Das ist eigentlich auch das, was du gerade gesagt hast. Da können Leute sitzen, die denken für sich selber nochmal über Dinge anders nach und aber auch daran lässt sich abgucken, wie es geht, für Rechte einzustehen. Und das müssen die können.
Ihr habt ja schon gesagt, dass es gut bei den Studierenden ankommt. Wie ist es eigentlich bei anderen Lehrenden? Kriegen die da was mit und gibt es da eine Resonanz?
Das ist eine gute Frage. Doch, ich glaube schon. Das wird durchaus dann auch mal berichtet, so wie toll dieser Workshop war und wie bewegend. Also das ist tatsächlich auch echt dieser bewegende Moment. Die anderen Lehrenden sind zum Teil schon, also ich hatte jetzt auch schon Anfragen, so ja, kann ich vielleicht mal mitkommen? Vielleicht organisieren wir das auch beim nächsten Mal. Das ist noch nicht sicher, ob das terminlich klappt, aber da ist schon auch Interesse da auf jeden Fall.
Ich habe da vorhin auch schon mal drüber nachgedacht, also es gibt die eine Ebene von ja wirklich konkreten Reaktionen oder auch an der Katholischen Hochschule Julia Reimer, die da arbeitet, der das ein wichtiges Thema ist und wo irgendwie so klar ist, es gibt sowieso verschiedene Menschen, die das vertreten. Das taucht jetzt im Gespräch über die ASH ja auch auf, so auf verschiedenen Ebenen gibt's Ansätze dazu. Und das andere ist aber schon auch immer diese Diskussion um Professionalität und wie professionell ist es eigentlich oder wie wird das bewertet, persönliche Dinge auch mit in die Arbeit zu bringen. Und da finde ich für mich auch nochmal so diese Schnittstelle zur Arbeit im Care-Lieber e.V. total wichtig. Also da deutlich zu machen, es ist okay, über Persönliches zu sprechen. Und eine Frage ist auch, habe ich dafür eigentlich Raum oder wo kann ich mir dafür Raum nehmen, das zu reflektieren oder damit umzugehen? Und das heißt eben nicht, weil ich, sagen wir, eine Selbsthilfegruppe in der Lehre einlade oder Menschen an so einem Workshop teilnehmen oder sich über Themen wie Beckenbodentraining austauschen, dass damit in Frage gestellt wird, dass sie das auch fachlich einordnen können. Und diese Auseinandersetzung wird in meiner Wahrnehmung auch zu wenig geführt. Also da gibt es eher noch so Brüche oder so ein Verweisen in die Privatheit oder irgendwie weit weg von dem, was so beruflicher Kontext und auch berufliche Ausbildung sein sollte. Also nicht sein sollte, wie sie bewertet wird.
Agnes, du hattest gerade gesagt, da ist dieser bewegende Moment in oder nach den Workshops. Was ist tatsächlich so bewegend daran? Also gibt es Momente, die für euch sehr bewegend waren in Bezug auf die Selbsthilfe oder diese Workshops, die mit Selbsthilfe zu tun haben?
Natürlich, gerade wenn es dann um Suchterkrankungen geht, was dann sehr krasse Verläufe sind, wo man eben als im Krankenhaus gearbeitete, da bietet dieser Workshop wirklich so einen Lichtblick, um halt mal zu sehen, okay, nee, es gibt da wirklich Lösungen und es gibt Menschen, die kommen da gut raus. Und wenn man eben immer nur diese Akutsituationen kennt und nicht so langfristige Geschichten und positive Geschichten, dann verliert man manchmal so den Blick und die Hoffnung. Und das kann dieser Workshop echt total gut wiedergeben. Und was ich glaube auch so bewegend ist, ist auch zu erfahren, wie innerhalb der Selbsthilfe auch wirklich ein Sozialkontakt entsteht, Freundschaften entstehen. Und auch so ein bisschen diese Einsamkeit, die ja auch wirklich ein gesamtgesellschaftlich zunehmendes Problem ist, zusätzlich noch gelindert wird.
Ich überlege gerade bewegende Momente. Ich glaube, was ich schon auch erlebt habe, sind Leute, die halt rausgehen oder irgendwie das Tränen fließen oder so. Also dass es halt wirklich so emotional wird und das ist bewegend. Und auch irgendwie die Frage, wie damit gut umzugehen oder es dann weiter einzubetten in Lehre oder in nächste Veranstaltungen auch, weil Leute sich dann ja auch irgendwie so offener zeigen, als sie es vielleicht machen würden, wenn sie nur Textarbeit machen oder so. Das andere, ja, woran ich denken muss, sind eben wirklich auch so Leute, die, ja, die von Erfolgen erzählen oder auch nochmal in Verschränkung mit partizipativer Forschung, wo so sichtbar wird, durch dieses unermüdliche Dranbleiben sind da auch Standards gesetzt worden, die jetzt zum Beispiel an der Katholischen Hochschule im Rahmen von der Berliner Werkstatt für partizipative Forschung, wo es förmlich Pflicht ist, bei der Anmeldung von Beiträgen auch zu sagen, und da sind auch Menschen dabei, die aus Erfahrungswissen sprechen und eben nicht nur Leute, die studiert haben.
Ja, danke euch fürs Teilen. Selbsthilfe in die Lehre und Forschung, das ist ein Projekt von SEKIS und unsere Vision ist es, dass Stellen geschaffen werden für zum Beispiel Selbsthilfebeauftragte an den Universitäten oder Hochschulen, Fachhochschulen auch, und dass das Thema Selbsthilfe in der Lehre und Forschung auch in Forschungsinstituten oder Stiftungen einen Platz bekommt. Wie schätzt ihr beiden die Zukunft ein? Findet ihr das wichtig und wenn ja, warum? Und wie realistisch schätzt ihr das bezüglich der Umsetzung ein?
Also ich finde es auf jeden Fall mega wichtig, eben auch gerade so partizipative Forschung im Gesundheitsbereich. Das braucht's noch mehr. Es ist halt momentan wirklich, glaube ich, hapert's zum einen noch so ein bisschen an generell zu hierarchischen Strukturen im Gesundheitssystem, die das noch so ein bisschen verhindern. Aber ich glaube, Generationswechsel steht so langsam an. Und damit kann das auch ein bisschen realistischer werden. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen so eine Frage von Geld. Es muss einfach muss mehr Geld da sein, um partizipativ zu forschen und es dauert länger. Und ich glaube, da muss irgendwie noch Bewusstsein her und andere Strukturen wahrscheinlich.
Die Frage, ob und wo Selbsthilfe in Forschung und an den Hochschulen vertreten sein sollte, oder ob das realistisch scheint. Also für mich stellt sich tatsächlich weniger die Frage, ob das so ist, sondern eher so, wie so ein Rollout dann aussehen kann oder was dann nach und nach passiert. Und ein Beispiel sind ja auch so Projekte von Krankenkassen zu Studierendengesundheit, wo jetzt auch aus Projekten, die ich in der Lehre gemacht habe oder begleitet habe, ganz deutlich ist, wenn die Studierenden anfangen, sich mit sich selber zu beschäftigen und mit der Frage, wie ist das denn eigentlich bei mir? Also wann schaffe ich es mal runterzukommen oder wie gehe ich mit Stressphasen gut um? Oder aber auch Beispiele wie an der TU zum Beispiel die vegane Mensa, die eingeführt wurde und andere Möglichkeiten, sich auch in so einem Hochschulkontext zu ernähren. Das sind Sachen, die machen so relativ simpel deutlich, da geht ganz viel und das könnte auch ganz einfach an anderen Stellen wiederholt werden. Und klar ist so eine Ressourcenfrage ein Thema und ich glaube aber wirklich auch noch viel mehr die Frage von Gesundheit als Querschnittsthema für alle Bereiche und eben nicht nur in Gesundheitsberufen, sondern wie kann, sagen wir, Physik und Selbsthilfe zusammengebracht werden oder so. Also wie kann man das irgendwie ja interessant machen, schmackhaft machen, dass Leute überhaupt darüber nachdenken und dann vielleicht auf ganz andere Ideen kommen. Und da gibt es ja diese ganzen Konzepte von Bürgerforschung heißt es immer, also es wird nicht gegendert, aber Bürgerwissen oder die Frage, wie auch so Alltagswissen in Forschung mit eingebracht werden kann. Und auch da sehe ich eine große Schnittstelle zu diesem ganzen Feld von Selbsthilfe. Ich meine, das andere, was ich wirklich nicht weiß, ob es das gibt, aber wäre sowas wie eine, sagen wir, eine Stiftungsprofessur mit einem Titel Selbsthilfe oder irgendwie so Bereiche, in denen das einfach auch nochmal von Anfang an aufgebaut und eingeführt werden kann. Und zum Beispiel, das haben wir jetzt auch noch gar nicht so im Blick gehabt, aber so größere Vertreterinnen, Vertreter, also ich denke jetzt zum Beispiel an Brustkrebs und Umgang mit Brustkrebs, also dieses ganze BRCA-Netzwerk oder so, die einfach ja mittlerweile auch schon auf einer Ebene sich installiert haben, dass es nicht eine kleine Selbsthilfegruppe ist, sondern einfach ein ganz klares und nicht zu übersehendes Netzwerk. Die gehören mit in die Forschung und damit gehören sie auch in die Lehre.
Stellt euch vor, ihr müsstet einen Artikel in einer Fachzeitschrift zum Thema Selbsthilfe in die Lehre schreiben oder einen Beitrag bei einem Symposium halten. Welchen Titel würdet ihr dem geben, gerne auch mit einer persönlichen Komponente?
Ja, vielleicht, also wenn es eher ein Satz sein kann, vielleicht schon, also so auch im Kontext von meinem Seminar. Teilhabe, Partizipation, Gesundheitskompetenz, moderne Schlagworte, in der Gesundheitsversorgung, aber in der Selbsthilfe irgendwie von der Fachwelt eigentlich noch unentdeckt, doch schon so lange gelebt.
Ich ringe auch, also Schreiben als Job hilft dabei nicht. Was mir im Kopf rumgeht, ist dieses ganze Thema nicht nur eine Stimme geben, sondern mit dem, was man da hört, auch was machen. Also Umsetzen des Wissens der Menschen mit Erfahrungswissen. Das, was mich direkt beschäftigt, ist dieser Widerspruch zwischen einerseits Leuten eine Stimme geben und dann können sie was sagen oder sich austauschen oder laut werden zu bestimmten Themen und dem, was dann in der Praxis oder in der Politik oder in Verwaltungsbereichen damit gemacht wird und wo dann ganz oft das eben gerade Gehörte direkt wieder verloren geht. Also meine Gedanken gehen in die Richtung, hört zu und macht was damit.
Also das Ziel oder eines der wichtigen Ziele von SEKIS, von den Workshops, von unserem Podcast ist es, Selbsthilfe bekannter zu machen und Menschen in Bildungseinrichtungen zu ermutigen, Selbsthilfe in die Lehre zu bringen. Wenn andere Menschen, die in Bildungseinrichtungen oder in der Forschung diesen Podcast hören, was würdet ihr ihnen nahelegen?
Nehmt Kontakt auf mit eurer örtlichen Selbsthilfe und guckt, dass ihr einen Workshop von denen in der Lehrveranstaltung bekommt. Es lohnt sich.
Dann vielleicht noch in Ergänzung, erkundigt euch, was ihr für Mittel zur Verfügung habt, um externe Gäste für Lehrveranstaltungen auch zu entlohnen und denen auch was zurückgeben zu können, wenigstens materiell.
Dann sind wir langsam am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Gibt es denn noch etwas, was ihr hier lassen wollt, was vielleicht noch nicht gesagt ist?
Was noch nicht gesagt ist oder was mich noch beschäftigt und auch interessiert und wo ihr jetzt vielleicht schon ganz viele andere Podcasts zu produziert habt, ist das Thema junge Selbsthilfe explizit und wirklich der Blick auf ja Kinder und Jugendliche und auch ihre Familien und gerade mit Hinblick aufs inklusive SGB VIII die Frage, wo sich da eben Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheit auch besser vertragen können. Oder das Gesundheitssystem nochmal einen deutlicheren Schritt auch auf Kinder- und Jugendhilfe zu machen könnte.
Also ich bedanke mich bei euch sehr, dass auch unsere Perspektive als Lehrpersonen angehört wird.
Ja, dann bedanke ich mich auch sehr, dass ihr beide euch Zeit genommen habt für die fachliche Expertise. Schön, dass ihr beide da wart. Und ja, was ja Agnes schon gerade gesagt habt, wenn auch ihr Interesse daran habt, Selbsthilfe in die Lehre zu bringen, die ihr da gerade diesen Podcast hört, dann meldet euch doch gerne bei uns über sekis@sekis-berlin.de.
Danke auch von mir und bis bald. Möchtet ihr auch mal Gast oder Gästin in unserem Podcast sein, dann schreibt uns eine E-Mail an echte-stimmen sekis-berlin.de.
Echte Stimmen?
Echte Stimmen.